So, schön, dass Sie wiedergekommen sind. Also ich meine, die jetzt gestern da gewesen sind, sind ja jetzt vielleicht schon ein bisschen abgeschreckt, trotzdem wiedergekommen. Und die anderen sind gekommen, obwohl sie gewarnt wurden, oder? Nee. Schön, ich freue mich jedenfalls auch, wieder hier zu sein. Wenn wir uns mit Gottes Wort näher beschäftigen, ja, wenn wir überhaupt die Bibel als eine Grundlage unseres Glaubens ansehen, dann müssen wir sagen, die Sache mit dem Glauben, mit dem Christsein, das ist eine ganz schöne Zumutung. Was sich Gott da ausgedacht hat für seine Leute, das ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Weder was die Grundlagen unseres Glaubens angeht, noch dann auch das, was er uns in unserem Leben zumutet. Es ist weithin Zumutung. Übrigens, ja, das habe ich schon gesagt, auch die Sache mit der Bibel ist irgendwie eine Zumutung. Der Apostel Paulus sagt, ja, kluge Leute halten das für eine große Dummheit. Eine große Dummheit, dass wir sagen, ich bin gerettet dadurch, dass ich das Wort der Predigt höre. So ist es im 1. Korintherbrief. Ich bin gerettet dadurch, dass mir mittels des Wortes Christus vor die Augen des Herzens gemalt wird. Ich mich darauf verlasse, was gesagt wurde, und dann sage, jawohl, das ist meine Rettung für den Himmel. Das ist eigentlich, ja, für jemanden, der ein bisschen klug nachdenkt, mag das einfach dumm erscheinen. Du hast da irgendein Versprechen und jetzt sollst du aufgrund dieses Versprechens eben glauben, dass Gott das am Ende tatsächlich erfüllt. Davon, das haben wir auch gestern gesehen, davon ist die Bibel erfüllt, und auch das ist ein Charakter dessen, was Gott sagt, wir leben auf das Versprechen hin, was uns Gott gemacht hat, und hoffen, dass er es am Ende auch erfüllt. Sonst stehen wir ganz mit leeren Händen da. Da ist manche andere Religion durchaus in gewisser Hinsicht attraktiver. Die kann etwas mehr bieten. Also bieten insofern, als dass man dann sagen kann, na gut, du kriegst jetzt was an die Hand, dann kannst du dich entsprechend anstrengen, du kannst dein Leben verbessern. Vielleicht gibt es auch noch Werkzeuge, um zu messen, wie man halt dann irgendwie vorangekommen ist. Und dann hat man doch eine bessere Hoffnung. Ja? Man kann sagen, ich war ziemlich schlecht, jetzt habe ich mich besonnen und dieser Gott hat mir jetzt auch geholfen, dass ich schon ein ganz ordentliches Leben habe. Na gut, ein bisschen was gibt es halt immer. Wir sind ja alle irgendwie Sünder. Also auf seine Gnade, Barmherzigkeit bin ich auch angewiesen. Das kommt dann noch so dazu. Und dann wäre es doch gut und richtig, wenn ich dann auch im Himmel bin, ne? Und gerettet. Das wäre viel attraktiver. Und viele Menschen entscheiden sich auch für einen solchen Weg. Aber der Weg der Heiligen Schrift ist ein anderer. Und wir wollen heute uns mit dem Propheten Jeremia beschäftigen und miteinander das erste Kapitel, also die Berufung von Jeremia, lesen. In unterschiedlicher Hinsicht. Zum einen, weil Jeremia auch ein Beispiel dafür ist, was Gott seinen Leuten zumutet. Zum anderen aber auch, weil wir an seinem Leben, auch wenn wir jetzt keine Jeremias sind, ja, also keine Angst, das werden Sie schnell erkennen, das wird niemand von uns die gleiche Berufung haben wie Jeremia. Aber wir können doch an seinem Leben, auch an seiner Berufung, vieles wiedererkennen, sowohl an Zumutung wie auch an Mutmachung. Und darum soll es uns heute gehen, also als ja auch Predigtzusammenfassung dessen, was ich gestern von der Bibel gesagt habe, Gottes Zumutung an uns und Gottes Mutmachung mit seinem Wort. Und wir lesen einmal das erste Kapitel des Buches Jeremia. Ich werde dann auch auf das eine und andere noch eingehen im gesamten Buch Jeremia. Und falls Sie jetzt die an der Bibellese, also an der, wie heißt sie, der ökumenische Bibelleseplan, wenn Sie daran teilgenommen haben, dann haben Sie einen gewissen Vorteil, weil dann haben Sie ja schon einiges jetzt im Buch Jeremia gelesen in den letzten Wochen und Monaten. Kapitel 1. Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amnons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Herrschaft. Und hernach, zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im 5. Monat. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir: Jeremia, was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Und es geschah des Herrn Wort zum zweiten Mal zu mir: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her. Und der Herr sprach zu mir: Von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Denn siehe, ich will rufen alle Völker der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauer her und vor alle Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihrer Hände Werk anbeten. So gürte nun deine Lenden, mach dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im ganzen Lande, wider die Könige Judas, wider seine Großen, wider seine Priester, wider das Volk des Landes, dass, wenn sie auch wider dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können, denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Es ist ja klar, wenn jetzt Gott irgendeine Stellenausschreibung gemacht hätte und hätte gesagt, also, ja, wie man das heute so macht, ne? Was müsste man reinschreiben, was sucht er? Also, mutigen, jungen Mann offensichtlich. Ja, heute würde man vielleicht mehr Werbemanager schreiben, aber hier die Stellenausschreibung Gottes für den Jeremia wäre doch vielleicht ein bisschen anders gestrickt, oder? Wie heißt es hier? Jung soll da sein, aber dynamisch, mutig vor allen Dingen, unerschrocken. Ja, heutzutage, ne? Ist das so, ne? Jung und am besten mit 30 Jahren Berufserfahrung, das wäre beim Jeremia nicht gegangen, denn der war ziemlich sicher noch nicht mal 30, als er hier in seinen Beruf kam. Also, was steht sonst noch so in so einer Stellenausschreibung normalerweise drin? Was hat der Arbeitgeber so anzubieten? viel Arbeit, ja, zum Beispiel gute Entlohnung, war jetzt bei der Berufung Jeremias auch nicht drin. Also was es gibt, gibt Verachtung, Schläge, Morddrohung, Hass. Und zwar nicht nur von irgendwelchen fremden Leuten, das kann man ja noch ertragen, sondern auch von den eigenen Leuten. Also aus seiner eigenen Heimatstadt, aus Anatot haben wir gehört, die Leute haben auch gegen ihn, aus seiner eigenen Familie haben gegen ihn Anschläge geplant, haben ihn verraten, haben sich gegen ihn gestellt. Also das gab es schon immer, ja. Wenn es einen Aktivposten oder einen positiven Posten in dieser Stellenausschreibung geben könnte, also einer, der vielleicht auch heute was wert wäre, dann könnte man sagen, naja, es gibt eine Festanstellung für ungefähr 40 Jahre. Sie haben ja die Namen hier der verschiedenen Könige gehört. Also das ist so eine Spanne von ungefähr 40 Jahren. Man kann sagen, also fast das ganze Berufsleben, ne? 2 Jahre muss man noch schaffen, dann kriegt man halt Rente in Deutschland. Also war doch so, ne? Irgendwie 42 Jahre war das nicht, muss man arbeiten. Also 40 Jahre Festanstellung, das hat Gott zu bieten. Aber ansonsten, was er da zu bieten hat, das ist hart. Und wenn wir einmal genau hinschauen, dann sehen wir, dass das Wort Gottes, das Gott mit denen, die er beruft und auch zum Glauben beruft, recht ehrlich und offen ist. Und es ist ganz klar, es ist eine ziemliche Zumutung. Christ zu sein, ist eine Zumutung. Christ zu sein, ist eine Zumutung. Jesus hat das sehr deutlich gesagt, wir haben, glaube ich, auch gestern diesen Vers ja kurz gelesen, ich werde euch wie die Schafe unter die Wölfe senden. Wundert euch nicht, wenn euch die Leute widerstehen, wenn sie euch auslachen. Ein solches Christsein, eine solche Berufung, die, ja, wie gesagt, wenn man sich's aussuchen könnte, hätte man gern was anderes. Und da strickte man sich auch gerne irgendwas anderes. Man wäre lieber eine geachtete Gruppe in der Gesellschaft. Wir tun etwas Gutes. Wir verändern die Welt, wir sorgen dafür, dass der Hunger abgeschafft wird und dass die Menschen alle in Frieden leben und so weiter und so weiter. Es gibt einige Christen, die sich das heute auf die Fahne schreiben und sagen, das macht doch eigentlich Christsein aus. Die Bibel, Gottes Wort, haben sie da nicht auf ihrer Seite. Gott sagt vielmehr, ich erwarte von euch, dass ihr treu mit mir im Vertrauen auf das, was ich euch sage, in dieser Welt den Weg geht. Tut Gutes und lasst euch dafür verprügeln. Sagt die Wahrheit und erntet dafür Widerstand, werdet verlacht. Denken wir daran, dass Jesus, als Leute zu ihm kamen, begeistert haben gesagt, ich will dir nachfolgen, nicht gesagt hat, ja dann, solche begeisterten Leute brauchen wir, sondern gesagt hat, hast du dir die Sache auch gut überlegt? Willst du wirklich? Es erwartet dich einiges. Willst du wirklich? Und andere hat er sogar wieder weggeschickt. Nun, ich habe schon gesagt, wir sind keine Jeremias, aber wir stellen doch fest, dass das, was Gott bei Jeremia gemacht hat, dass sein Prinzip, ein Prinzip ist, das er auch bei der Berufung seiner Leute, seiner Christen anwendet. Und das ist so eine Sache, ja, man weiß gar nicht, wie man das jetzt so richtig beschreiben soll. Es ist Gottes Rufen und Wirken in einer Art und Weise, die ist einerseits unwiderstehlich. Keine freie Wahl. Und andererseits doch ist es liebevolles Werben, Reden und Einladen. Schauen wir uns das an. Als Jeremia dann sagt, nee, ich bin zu jung, da hat er recht. Er ist wirklich zu jung. Also, wenn man jetzt einmal so ein bisschen orientalisches Leben kennengelernt hat, ich habe das im Kontakt mit auch vielen Flüchtlingen, wir haben diese Arbeit nicht erst seit 2 oder 3 Jahren gemacht, sondern 15, 20 Jahre mindestens schon, immer wieder auch mit anderen Volksgruppen, aber da stellt man zum Beispiel fest, naja, im Orient hat man durchaus was zu sagen, wenn man hier graue Haare hat. Da gibt es eine Achtung vor dem Alter. Übrigens steht davon auch was in der Bibel. Man wird also nicht älter und dann irgendwann ist man beim alten Eisen, sondern es ist Achtung da. Also zum Beispiel, wenn ich halt die Freunde aus Iran oder Afghanistan oder so am Tisch habe, dann kann ich noch so sagen, ihr seid meine Gäste, greift doch zu. Die sagen, nein, wir essen nicht, bevor du nicht angefangen hast. Du bist der Älteste, du musst dir zuerst nehmen, sonst wir können sonst nichts essen. Kann ich machen, was ich will. Gut. Kann man ja lernen, ne? Seitdem bediene ich mich zuerst. Jeremia war wirklich in dieser Position hineingestellt als jemand, der vielleicht Anfang 20 war und er sollte aufstehen, sollte gegen die Großen, gegen den König, auch gegen eine ganze Schar von Propheten, es gab noch viele andere dort, die Achtung hatten und er sagt zu Recht, ich bin zu jung. Aber Gott antwortet ihm, sage nicht, ich bin zu jung. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich habe dich schon von Mutterleib an ausgesucht. Das ist etwas, ja, was für uns vielleicht schwer zu begreifen ist. Ich sonderte dich aus, heißt es hier in Vers 5 und Vers 6. Nicht nur ich kannte dich, ich bereitete dich auch schon im Mutterleib. Ich habe dich auch schon ausgesondert und ich habe dich sogar schon zum Propheten ausgesucht. Und da sehen wir etwas ganz Wesentliches, was wir mit der Heiligen Schrift haben. Die Heilige Schrift, die Bibel, gibt uns tatsächlich einen Blick in die Weltgeschichte und Gottes Handeln in der Weltgeschichte bis in unser Leben hinein und gibt uns, ich sage jetzt mal, eine Deutung für den Sinn und die Berufung unseres Lebens. Das ist etwas, das wünscht sich einerseits jeder Mensch. Die Menschen sind auf der Suche nach, ja, Sinn, nach einer Erklärung. Warum ist das alles so? Ich war vor 2, 3 Wochen auf der Buchmesse, nach langen Jahren mal wieder, und da trifft man Leute, also ich war natürlich dann schon eher als Fachbesucher da, aber an so einem Tag dann, da trifft man viele Leute, die sind auf der Sinnsuche. Die meisten sind übrigens auf der Buchmesse Frauen. Frauen auf der Sinnsuche. Das ist klar, also Männer auf der Sinnsuche sind dann vielleicht auf der Automesse oder woanders halt, ne? Aber Frauen auf der Sinnsuche, recht viele auf der Buchmesse. Und überall Angebote und überall versuchen Autoren tatsächlich die Welt zu erklären und dem Menschen zu erklären, warum er da ist und wie alles geworden ist. Und was es da alles für Angebote gibt, das ist erstaunlich, aber reichlich Erklärung. Also, ich habe in der letzten Zeit hier und da ein bisschen rumgelesen, habe ich ja schon erklärt, da versucht dann eben ein Autor letztlich auch zu erklären, warum ist das mit meinem Leben so, wie es ist. Und so eine richtige Antwort findet er nicht und er konstruiert die Idee, dass es vielleicht Parallelwelten gibt und aus dieser Parallelwelt irgendwie in mein Leben hineingewirkt wird. Das ist, oder ein anderer sagt, versucht die ganze Welt zu erklären damit, dass er sagt, da muss irgendwo eine Beziehung zu vielleicht Außerirdischen bestehen. Ganz ernsthaft, ja. Und ich kann Ihnen sagen, also durchaus in der Astrophysik gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die halt irgendwie mit Außerirdischen rechnen oder die versuchen, unser Dasein damit zu erklären. Abgesehen davon, dass natürlich Millionen und Milliarden unserer Steuergelder dafür ausgegeben wird, dass wir irgendwelche Raketen ins All schicken. Warum? Um irgendwie ein Loch in den Marsboden zu bohren und dort herauszufinden, dass es da vielleicht Leben gab. Warum wollen wir wissen, ob es da Leben gab? Also es ist ganz sicher, da ist niemand, mit dem wir sprechen können. Ja? Also kein Marsmännchen und Auswandern, das ist auch Träumerei. Also das ist so lebensfeindlich. Der Mars, da kann man nicht leben. Das ist Unsinn. Also. Aber warum wollen wir das wissen? Letztlich, weil die Menschen sich danach sehnen, eine Erklärung zu haben. Warum bin ich eigentlich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Nun, die Heilige Schrift gibt eine klare Antwort darauf. Und man kann jetzt natürlich durch viele Bücher gehen. Ja, wenn man die Bibel einfach als Literatur ansieht, dann würde man auf der Buchmesse, ja, da wurde natürlich auch die neue Lutherbibel ausgestellt. Es war ja der Tag der Erstveröffentlichung auf der Buchmesse. Aber daneben natürlich viele, viele andere Bücher. Ja, welches Buch sagt mir nun, wie es wirklich ist? Gibt es Parallelwelten? Gibt es Außerirdische, die irgendwie eingreifen? Oder ist das, was die Heilige Schrift sagt, nämlich dass ein Gott, der diese Welt geschaffen hat, der souverän ist, der auch bis hinein in dein und mein Leben bestimmt, regiert und der Herr ist. Und zwar so scharf, wie das eben auch dem Jeremia gesagt wird, so wird uns das auch gesagt, so unangenehm uns das sein mag, weil wir denken natürlich, ja, ich bin doch der Herr meines Lebens, oder? Oder die Herrin, je nachdem. Ich mach das doch, oder? Die Heilige Schrift setzt da eine ganz klare Grenze. Und zwar nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen anderen Stellen auch. Denken wir an Psalm 139, wo es ja ganz klar heißt, was steht da? Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Das ist so der Vers, den hat man so gerne. Ne? Von allen Seiten umgibst du mich. Natürlich, das klingt so ein bisschen nach, Gott ist so lieb und ich bin ganz eingeschlossen und das ist alles so immer warm, obwohl das gar nicht da gemeint ist. Aber da stehen viele andere Dinge drin. Da heißt es nämlich auch, du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer, Herr, sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Ein kleiner Ausschnitt daraus, der uns etwas deutlich macht davon. Dein und mein Leben, das verkündet uns Gott, ist nicht in unserer Hand, sondern in seiner. Von Anfang an. Er hat dein und mein Leben gewollt. Er hat auch alle Tage meines und deines Lebens schon im Vorhinein gekannt. Wenn du ein Christ geworden bist, dann, weil er es wollte. Das ist ganz klar. So wie es auch die Botschaft für Jeremia ganz klar ist. Ich berufe dich, aber Jeremia, du kannst da zwar Einspruch erheben, aber du kannst eigentlich nichts dagegen machen. Ich habe die Sache entschieden. Nun, Das ist eine ganz klare Botschaft durch die ganze Bibel hindurch. Wir glauben an den Gott, der nicht unser Hampelmann ist, sondern souverän ist. Alle anderen Gottesvorstellungen sind heidnisch. Das muss man so sagen, ja? Alle anderen Gottesvorstellungen sind heidnisch. Das heidnische Denken meint, man könne Gott irgendwie beeinflussen und wir könnten jetzt irgendwie irgendwelche Hebel in Gang setzen und dann macht Gott, was er will. Da gibt es auch so einen relativ frommen Spruch, der so nicht stimmt. Wenn es nämlich heißt, Beter bewegen Gottes Arm. Das stimmt einfach nicht. Gott tut, was er will. Und dass wir jetzt vielleicht, indem wir genug oder richtig oder sonst wie beten, oder ab und zu kriege ich Mails, ja, also dann schicken mir Leute irgendwelche Gebetsanliegen und mit dem Auftrag, ich soll die also mindestens an 10 oder am besten an meinen ganzen an mein ganzes Adressbuch weiterschicken, weil wenn jetzt noch mehr Leute beten dafür, dass dieser vom Krebs geheilt wird oder jener oder dieses oder jenes, wenn jetzt also nur noch mehr Leute beten, dann wird Gott heilen, oder? Oder wenn dann vielleicht darunter unter den Betenden auch noch die richtigen Leute sind, ja? Also so Heilige wie ich zum Beispiel, ne? Ja, da kommen auch manchmal Leute zu mir und dann denken sie, wenn ich für sie bete, dann würde das... Ja, genau, ich habe einen besseren Draht, Gott hört auf mich, vielleicht mehr als auf sie, und dann wirkt das. Das ist Träumerei. So ist Gott nicht. Wir stehen insofern, wenn wir die Bibel lesen, natürlich davor. Gott fordert uns auf, er ermutigt uns zu beten und sagt uns zugleich, dass er das tut, was er will. Jetzt könnten Sie sagen, das ist ein Widerspruch. Aber in der Bibel ist das kein Widerspruch. Ich habe ja gesagt, Gott mutet uns einiges zu, auch für unser Christenleben.
Ja, sieht man jetzt aber auch.
Ja, das stimmt. Er ermutigt uns dazu, zu beten und auch zu bitten. Und es ist ganz klar, Gott wird, da können wir noch so viel bitten und Handstände machen und Opfer bringen und ich weiß nicht was. Gott wird nichts tun, was er nicht will, was er nicht schon eigentlich immer gewollt hat. Jetzt könnten Sie sagen, ja, dann ist doch egal, brauche ich ja nicht zu beten, Gott macht ja sowieso, was er will. Dann hätten Sie missverstanden, was es eigentlich heißt, an ihn zu glauben und mit ihm zu gehen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass Gott nicht alles tut, was ich will. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es ihm mit seinem Wort darum geht, mich dazu zu bringen, dass ich will und darum bitte, was er sowieso schon immer wollte. Sie könnten jetzt sagen, ja, wenn der Jeremia sowieso keine Chance hat, ja, warum dann diese ganze Berufungsgeschichte hier? Wenn Gott sowieso tut, was er will, ja, warum redet er dann überhaupt? Dann soll er es doch einfach machen, ja? Warum macht er den Jeremia nicht einfach zum Boten? Also, das wäre jetzt die andere Alternative, nämlich, das nennt man Determinismus. Also, wenn Gott doch sowieso alles weiß, alles bestimmt und nur sein Wille geschehen kann und selbst der Teufel, ich habe ja gestern angedeutet, selbst der Teufel, der Widersacher Gottes, nur tun kann, was Gott bestimmt hat. Der kann viel Böses tun, aber nichts anderes, als was Gott ihm erlaubt und gewollt hat. Gott bleibt der absolute Souverän und das ist auch das, wie wir und wie unser Leben uns von der Heiligen Schrift her aufgezeigt wird. Aber das heißt jetzt nicht, also in der Naturwissenschaft heißt das Determinismus, also das heißt, es ist jetzt alles genau festgelegt, es gibt nur Ursache und Wirkung. Ja, das moderne Denken der Naturalismus, der sagt dann eben, naja, es passiert sowieso, ohne Gott auch, ne? Es passiert sowieso alles nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Sprich, das geht so weit, dass man sagt, du hast sowieso keine eigenen Gedanken und keinen eigenen Willen. Denn wir können messen in deinem Gehirn, bevor du jetzt den Gedanken hast, ich will mal den Arm hochheben oder ich will mir einen Löffel Zucker in die Kaffeetasse rein, schon vorher hat dein Gehirn irgendwelche Impulse abgegeben. Und deswegen, du bildest dir nur ein, dass du einen Willen hast. Sagt der Naturalismus. Also, wo man die Welt ohne Gott erklärt. Da denkt man sich den Menschen dann nur als irgendwie wie eine Maschine funktionierend. Aber das ist nicht das Bild. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sehen wir eben, Gott ist anders. Nämlich, er handelt nach seinem Willen. Aber er handelt nach seinem Willen mit uns. Und zwar so, dass er uns in unserer Person, in unserem Wesen, in unserem Denken, auch in unserem Menschsein als sein Ebenbild geschaffen, achtet. Jeremia sagt ein paar Kapitel später, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Jeremia beklagt, das können Sie ja durchs ganze Buch, beklagt sehr oft sein Los oder seine Berufung zum Propheten. So weit geht es bei ihm, dass er mindestens 2-3 Mal sogar davon spricht, wäre ich besser gar nicht geboren oder vielleicht bei der Geburt gleich gestorben. Also so ein Leben, was du mir zumutest, Gott. Danke, da kann ich drauf verzichten. Das sagt er Gott sehr deutlich und zugleich sagt er, du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen. Was ist Gott für ein Gott? Warum haben wir sein Wort und sind nicht einfach nur Marionetten, wo er irgendwie an den Fäden zieht? Nun, Gott ehrt uns damit als Menschen, indem er mit uns redet, indem er uns sagt, was er will und indem er mit seinem Wort auch unser Denken, unseren Willen und unser Herz beeinflussen will, sodass, bis wir dahin kommen, dass wir sagen, ich habe mich überreden lassen. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, ja? Ich habe mich überreden lassen, aber es ist so, dass natürlicherweise erstmal das Wort Gottes gegen die Natur unseres Herzens ist. Das liegt an der Sünde, ja? Dass wir immer damit rechnen müssen, wenn wir vom Wort Gottes nur gestreichelt werden, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn wir vom Wort Gottes nur gestreichelt werden, dann lesen wir das nicht richtig. Wenn wir merken, dass Gott uns widerspricht, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir tatsächlich die Bibel lesen. Ja? Denn in uns drin ist viel Widersprüchliches gegen Gott. Aber Gott will uns überzeugen, er will uns zu Menschen machen, die halt gerne Ja sagen zu seinem Willen. Von ganzem Herzen. Dazu kauft er uns nicht. Dazu erschreckt er uns auch nicht einfach. Das könnte ja auch Gott machen. Ne? Er könnte einfach, und zwar mit einem Mal hier über Kölbe oder auch in ganz Deutschland könnte er, das wäre doch mal was zum Reformationsjahr, oder? So ein richtiger Gottesschrecken. Ja, alle Leute wären plötzlich tief in ihrem Herzen erschreckt und würden fragen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Hätten plötzlich furchtbare Angst. Das könnte Gott machen. Von jetzt auf gleich. Da würde sich jeder fragen, hat jemand was ins Wasser gemischt oder was ist hier eigentlich los? Warum sind die Leute alle auf der Suche danach, Frieden zu finden? Aber das könnte Gott machen. Macht er es? Er macht es nicht einfach so, sondern so wie er es macht, das ist, er schickt seine Leute los, wie den Propheten Jeremia, die den Menschen die Wahrheit sagen, die Wahrheit Gottes, und sie zugleich werben, einzustimmen und Ja zu sagen zu Gott. Das ist sein Wirken, das ist sein Weg, das ist sein Wille. Gott tut, was er will, er beruft er führt. Und das gilt für Sie und mich, für unser ganzes Leben. Er ist der Souverän, aber er ist der Souverän so, dass er liebevoll mit uns spricht, dass er uns ermutigt. Wie gesagt, Zumutung. Und jetzt sehen wir ja beim Jeremia gleichzeitig Ermutigung. Wie wird Jeremia ermutigt? Zum Beispiel, indem Gott ihn anrührt und sagt, ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir mein Wort in deinen Mund. Das ist ein Hinweis auch auf das, was Gott schon im fünften Buch Mose gesagt hat, das Wort, mein Wort ist euch nicht ferne, sondern ich gebe es euch. Ich gebe es euch so, dass ihr es vor Augen und in den Ohren, ja bis in euer Herz habt. Das Wort Gottes ist nicht ein totaler Fremdkörper, sondern es ist etwas, was zu unserem Herzen spricht und so auch zu unserem Herzen sprechen kann. Gott redet nicht Arabisch, also wie die Muslime meinen, ja, oder Hebräisch, sondern er spricht tatsächlich in unserer Herzenssprache uns an. Er gibt uns sein Wort. Ja, deswegen spricht er auch Deutsch. Deswegen kann man die Bibel zu Recht auf Deutsch übersetzen. Das ist tatsächlich mit Gottes Wort und Gottes Willen übereinstimmend. Er macht uns Mut. Er öffnet uns sein Herz. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Warum? Johannes 14, ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater weiß. Gott öffnet sein Herz. Er sagt uns Dinge, die uns schwerfallen, die nicht in unseren Kram reinpassen. Aber er ermutigt uns zugleich und sagt, ich bin ehrlich mit dir. Der Gott, dem wir in Ewigkeit begegnen werden, ist kein anderer als der, den wir hier in der Heiligen Schrift kennengelernt haben. Es wird der gleiche Gott sein. Wir werden ihn dort kennen, wenn wir sein Wort hier kennen. Wir werden ihn erkennen. Natürlich, wir werden manches im Himmel noch darüber hinaus erkennen, aber es wird uns dort kein fremder Gott begegnen, sondern der, den wir hier schon kennengelernt haben. Er bevollmächtigt, er ermutigt, er rettet. Das ist etwas ganz Herrliches, wenn wir einmal sehen, dass Gottes Wort ein Licht in unser eigenes Leben hineinwirft. Das ist eine Riesenbefreiung. Das ist das, wonach sich unser Herz sehnt. Und Gott gibt Antwort. Natürlich werden Sie sich jetzt fragen, ja, warum hat er mir dieses zugemutet oder jenes? Sie bekommen in der Heiligen Schrift allgemeine Antworten. Dass Gott sehr deutlich sagt, warum wir etwa teilnehmen an dem Leid, was für die ganze Welt bestimmt ist. Und verschiedenes anderes. Was wir nicht bekommen, und das ist vollkommen klar, wir bekommen nicht den individuellen Fahrplan unseres Lebens. Und da sagt Gott ganz klar, dass er das nicht will. Warum nicht? Ja, wir können jetzt einfach sagen, weil er es nicht will. Weil er weiß, was dann mit uns passiert. Wenn Sie und ich, wenn wir genau den individuellen Fahrplan unseres Lebens kennen, was wird dann passieren? Wir werden aus der Spur Gottes laufen. Wir werden nicht im täglichen, liebevollen Vertrauen mit ihm leben. Sondern wir werden uns sagen, na, ich habe ja noch lange Zeit. Wo steht das Datum, wann ich tot umfalle? Na, wir werden dann schon gleich sehen, wann sind wir reich und es geht sowieso alles gut aus. Es ist gut für unser Leben, dass Gott uns erzieht. Wozu will er uns erziehen? Dazu, dass wir vertrauend jeden Tag mit ihm gehen. Und deswegen wäre es eine große Versuchung. Wir würden diesen Plan kennen. Seien wir dankbar, dass Gott das nicht tut. Das ist Gnade. Ja, also auch im Sinne des Wochenspruches, ne? Zeit der Gnade. Auch, dass er uns nicht sagt, genau wie es mit unserem Leben ist. Aber er gibt uns doch Blick und Antwort. Nun, ich habe gesagt, Zumutung, wir haben jetzt erstmal das Persönliche uns angeschaut, was das für uns und für unser Leben bedeutet. Hier, Gottes Wort ist es, das uns tatsächlich Blick und Durchblick schenkt. Aber Gottes Wort ist es auch, das uns hineinsendet als Christen in diese Welt. Und wir haben auch einen Auftrag. Man ist als Christ immer auch Botschafter. Insofern habe ich jetzt auch den Jeremia als Propheten ausgesucht. Man ist auch immer Botschafter. Und wenn wir uns den zweiten Teil dieses Abschnittes noch einmal anschauen, da gibt ja Gott dem Jeremia Bilder. Das erste Bild ist das Bild, in der Luther-Übersetzung heißt es, von dem erwachenden Zweig. Das ist eine ganz schöne Übersetzung. Tatsächlich ist da die Rede von einem Mandelblütenzweig. Ist auch in neueren Übersetzungen in der Regel so übersetzt. Nun, das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, den man dann versteht, wenn man ein bisschen Hebräisch kann. Nämlich Mandelblüte heißt auf Hebräisch Shaket. Und Wachen heißt Shoket. Und da die Vokale sowieso im Hebräischen eine geringere Bedeutung haben und auch die Aussprache oft sehr nah beieinander liegt, ist es also klar, bei Mandelblütenzweig, da klingt das Wort Wachen mit an. Das ist jetzt Gottes Bildersprache, aber die Sache ist ja die, ja, was will denn Gott damit sagen? Dass er dem Jeremia jetzt so ein Bild vor Augen malt von diesem Mandelblütenzweig. Nun, da ist Verschiedenes drin. Zum einen, das sagt ja hier Gott, du hast recht gesehen, ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Was Gott dem Jeremia mitgibt als Bote ist, vertraue darauf, das, was Gott zugesagt hat, das wird er auch tun. Und nun hat dieser Mandelblütenzweig noch was Zweites, weil die Blüten sind ja nicht das Ziel des Zweiges, ne? Sondern da sollen ja mal Mandeln dranhängen. Also man will ja Früchte ernten. Sodass die Blüten, die da dran sind, sind zugleich eine Verheißung für die Früchte, die mal wachsen werden. Wenn ich Blüten sehe, dann kann ich mich natürlich freuen, also im Frühjahr dann mal wieder, dass der Apfelbaum so herrlich blüht. Aber ich könnte auch denken, da werden mal im Herbst schöne Äpfel dranhängen. Das ist ja eine Verheißung. Kann natürlich noch manches passieren. Aber Gott sagt, das, was ich versprochen habe, was ich in meinem Wort zugesagt habe, das werde ich auch halten, das werde ich auch tun. Jeremia konnte auch in seinen Klagestunden, wenn Sie jetzt Kapitel 15 etwa lesen, wo es tatsächlich so weit geht, dass er sagt, wäre besser gewesen, dass ich gar nicht geboren wäre, da konnte er zugleich auch sagen, Jeremia 15, 16, dein Wort wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Wir sehen hier, dass Jeremia etwas mit auf den Weg bekommt, nämlich das Wort, die Zusage Gottes. Und Gott schwört bei sich und seinem Wort, ich werde das auch tun. Und darum und dadurch wird sein Wort, auch da, wo es uns hart erscheint, wo es uns eine Zumutung ist, zugleich eine Ermutigung und ein Trost. Der Jeremia war meistens unterwegs, den Leuten Gericht anzukündigen. Keine schöne Sache. Aber es wurde ihm zugleich ein Trost. Nicht, weil er das so gerne gemacht hätte. Nicht, weil er gerne den Leuten irgendwas Negatives gesagt hätte. Wir sehen ja hier an seiner Berufung, ne? Zwei Drittel könnte man sagen hier, ne? Ausreißen, einreißen, zerstören, verderben und ein Drittel bauen und pflanzen. Ist gar nicht modern, ne? Also ich habe mir schon irgendwann sagen lassen, also bevor ich einmal irgendwas Negatives zu jemandem sage, ne, muss ich mindestens erstmal was Positives sagen. Oder vielleicht sogar, manche sagen dann sogar, also zweimal positiv und dann negativ. Bevor du jemanden ermahnst, ne, musst du ihn immer erst loben. Negativ, also predigen im Sinne von einreißen. Auch hier ist wieder klar, übrigens, Gott sagt, er ist derjenige, der die Königreiche einreißt, aber er gebraucht seinen Boten. Nun, die Mandelblüte, das ist eine Verheißung für uns, dass wir uns daran halten und sagen, Gott hat zugesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Was er sagt, das bleibt. Darauf können wir bauen. Wenn er versprochen hat, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet, dann können wir uns daran halten. Das gilt. Wenn es ganz klar heißt, wer von Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird gerettet. Das gilt. Ohne all die Klimmzüge, ohne dass wir nicht die Welt retten. Gott gebraucht uns auch zum Guten für andere, keine Frage. Aber was ist das Entscheidende? Wollen wir davon abgehen? Das, was Gott tut, das gilt. Wir haben einen Hebräerbrief gelesen, wo Gott dann im 4. Kapitel davon spricht, dass sein Wort ein scharfes Schwert ist. Das wirkt. Da können wir uns drauf verlassen. Dem Jesaja hat Gott das Gleiche gesagt, hat gesagt, mein Wort ist wie Regen und Schnee. Es tut, wozu ich es sende. Gott kommt zum Ziel und wir dürfen und müssen uns auch auf sein Wort verlassen. Aber, und das gehört auch zu unserem Auftrag in dieser Welt, da ist das zweite Bild von diesem siedenden Kessel. Ich will das jetzt nicht alles, das ist dann die Wegführung nach Babylon und so weiter, das muss ich jetzt hier nicht alles erklären. Was aber grundsätzlich hier gilt, ist, es gibt Gottes Gnade nicht ohne Gericht. Wer immer uns und euch so einen lieben Kuschelgott predigt, der hat nichts von Gottes Wort verstanden. Von der ersten bis zur letzten Seite ist vollkommen klar, es gibt Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Liebe nicht ohne Gericht. Das mag hart klingen, aber denken Sie bitte daran, wie sind wir gerettet? Durch das Kreuz. Was ist das Kreuz? Gericht. Gericht über unsere Sünde. Todesurteil. Schreckliche Qual, dass der Sohn Gottes stirbt. Das Gericht ist vollzogen. Die Gnade ist gerade, dass ich sagen kann, wer an Jesus Christus glaubt, der kommt jetzt nicht mehr ins Gericht. Aber heißt das ohne Gericht? Nein, das heißt, das Gericht wird vollzogen. Nur hier an Christus. Deswegen sind all die, die in irgendeinen und die in dieser Welt einen netten Kuschelgott und der hat uns alle lieb und ja, für mich muss doch niemand sterben und dann wird das alles wegdiskutiert. Das Gericht Gottes, davon will man nichts wissen. Ja? Dann sagt man, ach, das ist der alttestamentliche Gott und ich weiß nicht was alles. Das ist alles Unsinn. Ja? Im Neuen Testament heißt es genauso schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Bitte, es gibt keine Gnade bei Gott ohne Gericht, ohne Sterben. Das merken wir bis in unser Leben hinein. Ja? Denn es ist vollkommen klar, man kann nicht an die Vergebung der Sünden glauben, ohne dass zugleich ich durchgestrichen werde. Ja? Leute, die dann sagen, ja, ich werde erhoben, die verstehen das Evangelium falsch. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin begraben in seinen Tod. Jetzt lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Also wenn Sie jetzt denken, das Evangelium sei, um meine Seele, mein Selbstbewusstsein aufzubauen, das ist ein Missverständnis. Das Evangelium sagt mir, verliere dich in Christus. Dann wirst du dich finden. Aber bitte verliere dich. Wer sein Leben verliert, wer es behalten will, wer an seinem Ego und an sich selber bauen will, der wird am Ende alles verlieren. Dazu ist das Evangelium nicht gegeben. Aber vertrauen wir doch Gott, dass wenn wir uns bei ihm verlieren, dass wir da nicht zu kurz kommen. Er hat es versprochen. Wenn wir bei ihm sterben, wir werden leben. Wenn wir alles festhalten, werden wir am Ende alles verlieren. Das klingt widersinnig. Es erfordert tiefes Vertrauen zu dem Gott, der hier geredet hat. Aber deswegen gibt uns Gott sein Wort, weil er uns, ja, weil er Vertrauen schaffen will, dass wir bereit werden, uns bei ihm zu verlieren. Wenn ich jetzt sage, ich verspreche Ihnen, was ist, wenn ich Ihnen irgendwas verspreche? Gar nichts. Jesus hat es versprochen. Jesus hat es versprochen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Verlassen Sie sich auf das Wort. Denn, und damit mache ich jetzt Schluss, denn eins ist ganz klar, was Gott uns auch zumutet, er verspricht zugleich denen, die sich ihm anvertrauen, die seinem Wort glauben, dass er für sie sorgt und ihnen beisteht. Da ist ja dieses dritte Bild hier, was dem Jeremia gesagt wird, von der festen Stadt, die eine eiserne Mauer hat, die nicht einfach umgestoßen werden kann. Wenn sie auch wieder dich streiten, heißt es Vers 19, sie werden dir dennoch nichts anhaben können, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, dass ich dich rette. Es ist ganz klar, dass sich Gott zu den Leuten stellt, die ihm und seinem Wort vertrauen. Klar, ich will nochmal vom Anfang her sagen, heißt nicht, dass wir keine Prügel kriegen, heißt nicht, dass wir nicht verlacht werden, dass wir nicht irgendwo ganz unten vielleicht sind. Das heißt das alles nicht. Aber eins ist klar, Gott steht zu seinen Leuten. Das hat er fest zugesagt, darauf können wir uns verlassen. Insofern möchte ich Ihnen damit Mut machen, dass wir uns auf sein Wort stützen, dem vertrauen, denn das, was Gott zugesagt hat, das hält er gewiss. Ich bete für uns. Himmlischer Vater, danach sehnt sich unser Herz. Es sehnt sich danach, dass wir klares Wort kriegen, dass wir wissen, dass wir hören, worauf wir uns verlassen können. Da ist so viel Wortgeklingele rund um uns herum. So viel, was sich am Ende nur als Schall und Rauch herausstellt und nichts ist. Nur Gefühlsgerede, nur, ja, wie beim Jeremia auch schon, nur Leute, die halt sagen, Friede, Friede, wird alles gut, alles wunderbar und es stimmt doch nicht. Ich danke dir, dass du uns brutto und netto, dass du uns alles sagst, dass du die Wahrheit bist und sagst. Und ich danke dir, dass dein Wort, wenn es uns auch hart den Spiegel vorhält, zugleich so voller Trost ist, so voller Kraft, voller Mutmachung. Ich bitte dich auch für diejenigen unter uns, die in ihrem Leben Schweres zu tragen haben, die manchmal zweifeln auch an dir und an deinen Wegen, dass du ihnen wieder ganz neu Mut machst, für sie persönlich. Dass sie ganz froh sind, du hältst dein Wort und du wirst sie führen bis zum Ende. Tröste du. Ich bitte dich auch für diese Gemeinde hier in Kölbe, dass du ihr Mut zum Zeugnis gibst, Mut klar zu dir und deinem Wort zu stehen und auch eine große Freude dabei. Was auch immer geschieht, gib du deinen Segen und sei gnädig, Herr, dass noch viele dich finden. Wir wünschen uns so sehr, dass noch etlichen die Augen aufgehen und sie erkennen, wer du bist und was sie an dir haben können. Segne du auch die, die uns regieren. Du hast sie eingesetzt und wir wollen dich bitten, dass du ihnen auch Weisheit gibst. Und wenn sie auch keine Weisheit haben, dann schenke es wenigstens, dass sie auch so gelenkt werden, dass es letztlich zum Guten ist. Vor allen Dingen, dass dein Wort laufen kann und viele erreicht und deine Gemeinde gebaut werden kann. Darum bitten wir dich. Amen.